Keine Gnade, der True Crime Podcast. In diesem Podcast geht es um die Aufarbeitung realer Kriminalfälle. Somit enthalten sind auch die Beschreibungen von grausamen Gewalttaten an Mensch und Tier. Das Anhören erfolgt auf eigene Verantwortung. Sensiblen Menschen und Kindern wird ausdrücklich vom Hören abgeraten.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um einen ungeklärten Mordfall und der ist einer von euren Vorschlägen, der sich mehrfach schon seit längerer Zeit gewünscht wurde. Ich grüße also an dieser Stelle alle, die Geduld aufgebracht haben, so lange zu warten. Der Fall Frauke Liebs hat sich in diesem Jahr zum 20. Mal gejährt. Aber nicht nur das ist der Grund, noch einmal daran zu erinnern und klar zu machen, dass auch nach so vielen Jahren niemand in Vergessenheit gerät. Derzeit werden einige alte Fälle nochmal aufgerollt und anhand neuer und modernerer Techniken können sie sogar gelöst werden. Also hoffen wir, dass auch in diesem Cold Case eine Wende zu erwarten ist. Aber schauen wir erst einmal auf die Ereignisse aus dem Jahr 2006. Frauke Liebs wird am 21. Februar 1985 als mittlere von drei Geschwistern geboren. Sie hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Mit ihr, Karen, verbindet sie eine ganz besondere Freundschaft, die über das bloße Schwestersein hinausgeht. Frauke ist ein glückliches, ein fröhliches und ein lebhaftes Kind. Sie ist selbstbewusst, mutig, wortgewandt und sie weiß auch, wie man sich anderen gegenüber behauptet. Sie ist sehr offen und sehr mitteilungsbedürftig und hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter Ingrid, die als Schulleiterin arbeitet. Und auch als junge Erwachsene behält Frauke ihre extrovertierte Art bei. Sie sucht regelmäßig Kontakte im wahren Leben wie auch im Internet. Sie hat viele Freunde und sie genießt das Leben. Ihre erste Liebe findet sie in Christos, mit dem ist sie einige Jahre zusammen, doch die beiden leben sich nach einer Weile auseinander. Das ist gerade in frühen Beziehungen völlig normal, denn die Entwicklung der Persönlichkeit ist noch in vollem Gange und nicht selten verändert man sich einfach in verschiedene Richtungen. Und ja, wie gesagt, in jungen Jahren, das werden bestimmt viele von euch auch kennen, da gibt es dann diese Jugendliebe und man geht aber einfach irgendwann andere Wege, weil die Entwicklung findet gerade noch voll statt und man ist einfach noch nicht der Mensch, der man irgendwann mal sein wird. Und es fehlt noch so ein bisschen was an Beständigkeit. Also, dass solche Beziehungen auseinandergehen, ist tatsächlich normal. Und die beiden bleiben aber auch beste Freunde. Frauke entscheidet sich dann, eine Ausbildung zur Krankenpflegerin zu machen und besucht dafür die Schwesternschule in Paderborn. Hier lebt sie gemeinsam mit Christos in einer WG. Jeder hat sein eigenes Zimmer, jeder geht seinen eigenen Weg, aber die enge Freundschaft verbindet sie weiterhin. Sie passen gegenseitig aufeinander auf und halten auch, wenn sie sich nicht sehen, Kontakt per Handy. Am 20. Juni 2006 schaut Frauke Liebs gemeinsam mit Freunden das WM-Fußballspiel Schweden gegen England in einem Irish Pub namens The Old Triangle in Paderborn. Ihr Mitbewohner Christos ist an diesem Abend nicht wirklich dabei. Sie haben beide ausgemacht, dass er nach Hause geht, weil er seinen Schlüssel zu Hause vergessen hat, borgt er sich ihren. Und er verspricht ihr, wach zu bleiben, um sie dann abends hereinzulassen, wenn sie nach dem Spielschauen nach Hause kommt. Sie sagt auch, dass sie nicht allzu spät nach Hause kommen wird. Am nächsten Tag müssen nämlich beide wieder früh aufstehen. Christos selbst möchte an diesem Abend mit seiner neuen Freundin telefonieren. Und das tut er auch. Frauke trägt an diesem Abend ein rotes T-Shirt mit einem weißen Hemd darunter, da sie sich in den Farben Englands kleiden wollte. Dazu Jeans, weiße Sneaker und eine Halskette mit einem Kreuz als Anhänger. An diesem Abend ist sie viel mit ihrem Handy, einem Nokia 6230, beschäftigt. Sie schreibt mit Nils, das ist ein neuer Bekannter von ihr. Und sie schreibt so viel und so häufig SMS, bis ihr Akku dann fast leer ist. Sie leiht sich dann also für den Rest des Abends den Akku ihrer Freundin Isabella, die hat das gleiche Handy und so kann sie dann weiter SMS schreiben. Das war damals noch möglich, dass man Akkus aus dem Handy rausnehmen und austauschen konnte. Und die waren dann auch baugleich, das heißt, das ging also wirklich ganz gut. Ja, der Pub ist an diesem Abend brechend voll und die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Aber Frauke ist auch ein verantwortungsbewusster Mensch und sie weiß, dass am nächsten Tag die Pflicht ruft. Also tauscht sie gegen 23 Uhr wieder die Akkus mit ihrer Freundin, steckt also den leeren Akku wieder in ihr Handy und gibt ihrer Freundin den Akku mit noch Restladung wieder zurück und macht sich dann, also quasi mit leerem Akku, auf den Heimweg. Und bis zu ihrer Wohnung dauert das ungefähr 15 Minuten. Isabella verabschiedet sie noch mit "Bis morgen, Frauke" und dann trennen sich die beiden für immer. Für ihren Nachhauseweg stehen Frauke 4 mögliche Varianten zur Verfügung. Für welche davon sie sich entschieden hat, das ist unklar. Denn niemand hat sie auch nur irgendwo in irgendeiner Form auf dem Nachhauseweg gesehen. Christos wartet zu Hause, wie versprochen, auf Fraukes Rückkehr. Am Anfang ist er noch entspannt und schließlich wird er ungeduldig. Auch er möchte ja ins Bett und seine Mitbewohnerin lässt auf sich warten. Und wie gesagt, sie ist eigentlich ein zuverlässiger Mensch und das macht ihn dann schon so ein bisschen nervös, aber auch so ein bisschen, man will nicht sagen wütend, aber das passt ihm natürlich nicht, weil er will ja auch ins Bett. Und um 0.49 Uhr, also fast 2 Stunden, nachdem sie den Pub verlassen hat, erhält er von ihr eine SMS von ihrer Nummer aus mit dem Inhalt "Komme später, das Spiel war lustig, nicht gegen England, HDGDL bis später". Der Inhalt der SMS ist für Christos nicht verwunderlich, denn es passt zu dem, worüber sie zuvor gesprochen haben. Die beiden hatten nämlich ein Gespräch geführt, in dem sie sich gewünscht hatten, dass Deutschland nicht gegen England spielen sollte. Sie haben sich Schweden als Gegner gewünscht. Also der Inhalt "nicht gegen England" passt also zu dem, was vorher besprochen wurde. Ihn übermannt dann also die Müdigkeit und er beschließt, Frauke dann noch einmal anzurufen, um ihr Bescheid zu geben, dass er ins Bett gehen möchte, aber ihr Handy ist aus. Christos ahnt zu dieser Zeit noch nicht, dass etwas vorgefallen sein könnte und später wird sich dann anhand der polizeilichen Ermittlungen nachverfolgen lassen, dass die SMS aus einer Funkzelle im Raum Nieheim-Entrup im Kreis Höxter versendet wurde. Das sind circa 40 Autominuten von Fraukes Wohnung entfernt. Eine Entfernung, die sie zu Fuß in dieser Zeit also nicht hätte zurücklegen können. Christos lässt sein Handy dann an, damit er ihr doch noch die Tür öffnen kann, wenn sie schließlich nach Hause kommt, schläft aber dann irgendwann ein. Am nächsten Morgen taucht Frauke nicht in der Krankenpflegeschule auf. Ihre Klassenkameradin Isabella fragt die Lehrerin, ob Frauke sich vielleicht krank gemeldet hat. Diese verneint das und dann wird Isabella stutzig. Sie ruft Christos an. Sie fragt, ob Frauke vielleicht noch im Bett liege und verschlafen haben könnte. Und er geht dann nachschauen, er betritt ihr Zimmer und muss feststellen, dass ihr Bett unberührt geblieben ist. Frauke ist also gar nicht nach Hause gekommen. Und das sieht ihr nicht ähnlich. Sowohl Christos als auch Isabella sind sofort beunruhigt. Christos beginnt damit, Krankenhäuser abzutelefonieren und Isabella sorgt dafür, dass Ingrid Liebs, also Fraukes Mutter, informiert wird. Und die ist ebenfalls besorgt, da sie dieses Verhalten von ihrer Tochter nicht kennt. Sie stellt auf eigene Faust Erkundungen an, befragt Mitstudenten, Freunde, Lehrer, also alles, was in irgendeiner Form mit ihrer Tochter in Verbindung steht. Doch das Ergebnis beruhigt sie nicht, im Gegenteil. Sie ist jetzt höchst alarmiert und benachrichtigt noch am selben Mittag die Polizei. Hier wird sie jedoch zunächst vertröstet. Es ist ein standardisiertes Prozedere, dass bevor eine Vermisstenanzeige bei einem Erwachsenen aufgenommen werden kann, erst einmal 24 Stunden gewartet wird. Denn im Laufe dieser Zeit tauchen die meisten Menschen wieder auf. Bei Kindern ist das nochmal anders. Frauke taucht jedoch innerhalb der 24 Stunden nicht auf, stattdessen passiert etwas anderes, Seltsames. Um 22.25 Uhr klingelt Christos Handy. Er gibt das Gespräch später aus dem Gedächtnis wieder, da keine Aufzeichnung stattgefunden hat. Er beschreibt Fraukes Zimmer als benommen und müde. Der Anruf dauert circa 20 Sekunden und er gibt Christos zwar das erhoffte Lebenszeichen, Frauke gibt jedoch keinerlei Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Sie sagt lediglich, dass sie bald nach Hause käme und er bitte ihren Eltern und den anderen Bescheid geben soll. Außerdem hat sie ihn mit Christos angesprochen, also mit seinem vollen Namen. Er ist jedoch gewohnt, dass sie ihn mit Chris oder mit Chrissy anredet. Und das ist für ihn ein untrügliches Zeichen, dass etwas nicht stimmt und sie ihm vielleicht subtil irgendwie eine Nachricht oder ein Gefühl von Ernsthaftigkeit der Situation vermitteln wollte. Zudem zeigt es, dass Frauke wohl inzwischen irgendwie in der Lage gewesen sein muss, ihr Handy aufzuladen. Das muss ja auch schon in der Nacht davor irgendwie möglich gewesen sein für sie, um diese SMS zu verschicken. Die Polizei kann diesen ersten Anruf später auf die Funkzelle Paderborn-Sennelager, Ortsteil Dreihausen, zurückverfolgen. Das sind circa 20 Minuten von der Paderborner Innenstadt. Nun beginnt die öffentliche Suche nach Frauke. Es ist anzunehmen, dass sie entführt worden sein könnte. Die Auswertung der Handydaten legt nahe, dass sie in einem Auto unterwegs sein muss. Sie selbst besitzt keins, also muss sie im Beisein von mindestens einer weiteren Person sein. Mit Hilfe der Leinwände, die aufgrund der Fußballweltmeisterschaft zahlreich bei den Public Viewing-Veranstaltungen aufgebaut worden sind, wird ihr Bild in der ganzen Umgebung großräumig verteilt. Außerdem verteilen die Angehörigen zahlreiche Flugblätter, um auf das Verschwinden der 21-Jährigen aufmerksam zu machen. Die Spur bleibt allerdings kalt. Niemand hat Frauke gesehen oder kann irgendeinen Hinweis auf ihren Verbleib geben. Am Freitag, den 23. Juni, erhält Christos eine weitere SMS von Fraukes Handy mit folgendem Inhalt. Ich komme heute zurück nach Hause, bin in Paderborn, HDGDL. Die SMS kommt aus einer Funkzelle im Paderborner Gewerbegebiet Dören. Das sind etwa 15 Autominuten nordöstlich von der Paderborner Innenstadt. Nur 2 Minuten später ruft Fraukes Bruder dann auf ihrem Handy an. Der Grund dafür ist, dass er zuvor eine SMS-Benachrichtigung erhalten hat, dass ihr Handy wieder erreichbar ist. Der ein oder andere von euch wird das von früher noch kennen. Damals war das so, wenn man auf ein Handy angerufen hat, was ausgeschaltet war, dass dann, sobald das Handy wieder angeschaltet wurde, der den verpassten Anruf getätigt hat, dann über eine SMS informiert wurde, dass dieses Handy oder diese Nummer, die man versucht hat anzurufen, wieder erreichbar ist. Und das war für ihn dann der Grund, dort nochmal angerufen. Also Fraukes Handy war ja nahezu zeitgleich für die SMS an Christos zuvor wieder eingeschaltet worden. Und daher ergibt das auch logischen Sinn, dass er dann diese Nachricht oder diese Benachrichtigung erhalten hat. Der Anruf von Fraukes Bruder, der wird auch von ihr entgegengenommen und der kann auch später zur selben Funkzelle zurückverfolgt werden. Auch von diesem Gespräch gibt es keinen Mitschnitt, lediglich ein Gedächtnisprotokoll. Es wurde leider von der Polizei versäumt, entsprechende technische Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Anrufe aufzuzeichnen. Der Familie stand zu dieser Zeit eine solche Technik nicht zur Verfügung. Sinngemäß soll Frauke in diesem Gespräch gesagt haben, dass sie nach Hause kommen würde, sich in Paderborn aufhalte und keine Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen könne. Die intensive Suche nach Frauke wird vor allem von ihrer Familie initiiert. Die Polizei zieht aufgrund der regelmäßigen Kontaktaufnahmen die Möglichkeit in Betracht, dass Frauke freiwillig gegangen ist. Sie sich jedoch in Gesellschaft von jemandem befindet, der mobil ist. Ihre Familie sieht die Situation völlig anders. Und so bleiben Konflikte natürlich nicht aus. Fraukes Mutter wirft den ermittelnden Beamten vor, sich zu sehr an Schema F zu halten, statt den Fall in seiner ganz eigenen Individualität zu betrachten. Die Ermittler stützen sich auf ihre Erfahrungen mit vermissten Fällen im Laufe der Jahre und sind davon überzeugt, dass Frauke nicht gegen ihren Willen irgendwo festgehalten wird. Trotzdem behalten sie sich den Faktor vor, dass doch etwas nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Und so stellen sie die Ermittlungen nicht ein, sondern sie suchen weiterhin nach Hinweisen. Am Samstag, den 24. Juni 2006, erreicht dann um 14.22 Uhr ein weiterer Anruf das Handy von Christos. Dieses Mal aus einer Funkzelle im Paderborner Industriegebiet Mönkelow. Das sind ca. 15 Minuten in südwestlicher Richtung von der Paderborner Innenstadt. In diesem Gespräch teilt Frauke mit, dass sie nach Hause käme, wie sie es bisher in jedem Gespräch getan hat, und auf die Frage, ob sie verletzt sei, antwortet sie mit Nein. Abermals dauert dieses Gespräch nicht lange. Am nächsten Tag, den Sonntag, den 26. Juni 2006, klingelt um 22.28 Uhr das Handy von Christos. Frauke sagt abermals, dass sie nach Hause kommen würde, und zwar heute, und dass sie nicht erklären könne, warum sie bisher nicht nach Hause gekommen sei. Sie berichtet, alles zu erklären, wenn sie wieder zu Hause ist. Die Polizei verfolgt den Anruf aus der auf die Funkzelle Paderborn-Berliner Ring zurück, also fast direkt aus der Paderborner Innenstadt. Es scheint also, als ziehe Frauke in irgendeiner Form Kreise um Paderborn herum und durch Paderborn durch. Am darauffolgenden Montag meldet sich Frauke bei niemandem. Und das ist mehr als beunruhigend. Erst am Dienstag, den 27. Juni, genau eine Woche nach ihrem Verschwinden, ist es abermals Christos Telefon, das klingelt. Er befindet sich gerade im Beisein von Fraukes Schwester Karen, die bei dem Gespräch also zugegen ist. Christos verwickelt Frauke in ein Gespräch, von dem es ebenfalls nur ein Gedächtnisprotokoll gibt, und das möchte ich euch jetzt kurz vorlesen. Frauke: Hallo Chrissy, mir geht es gut. Christos: Wo bist du? Frauke: Kann ich nicht sagen. Christos: Komm doch nach Hause. Frauke: Nein, das geht nicht. Christos: Warum denn nicht? Frauke: Kann ich dir nicht sagen. Christos: Wirst du festgehalten? Frauke: Ja. Nein, nein. Christos: Hast du Angst? Frauke: Nein. Christos: Wer ist bei dir? Frauke: Kann ich dir nicht sagen. Christos: Bist du müde? Frauke: Ja, sehr müde. Christos: Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht? Frauke: Ja, ich weiß. Christos: Woher weißt du das? Frauke: Ich bin ja fast eine Woche weg. Christos: Warum bist du denn weg? Frauke: Das weißt du doch, Chris. Christos: Nein, hast du einen anderen Typen kennengelernt? Frauke: Du weißt doch, dass ich nicht wegen einem Typen eine Woche wegbleibe, du kennst mich doch. Christos: Karen ist bei mir, wir machen uns alle Sorgen. Frauke: Sind Mama und Papa auch da? Christos: Die waren hier. Frauke: Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe. Christos: Wann kommst du zurück? Frauke: Ich weiß nicht. Christos: Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst? Frauke: Erkläre ich dir später. Christos: Soll ich dich abholen? Frauke: Nein, das geht nicht. Christos: Können wir uns irgendwo treffen? Frauke: Das geht nicht. Christos: Wo bist du? Frauke: Mama. Christos: Wo bist du? Frauke: Mama. Christos: Wo bist du? Frauke: Mama. Christos: Wann meldest du dich? Frauke: Weiß ich noch nicht. Christos: Melde dich doch wenigstens einmal am Tag. Frauke: Habe ich die anderen Tage doch auch gemacht. Christos: Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast. Frauke: Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karen, bitte. Daraufhin nimmt Karen das Telefon. Frauke: Bitte frag mich nicht aus. Karen: Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Frauke: Nein. Karen: Wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm wieder. Frauke: Das geht nicht. Ich lebe noch. Karen: Bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen? Frauke: Bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause. Christos nimmt das Telefon. Christos: Melde dich wenigstens einmal am Tag. Frauke: Ja, mache ich. Ciao, bis bald. Schon allein beim Vorlesen habe ich Tränen in den Augen und eine extreme Gänsehaut, weil das ist wirklich unglaublich schrecklich, wenn man dieses Gespräch einmal so ein bisschen versucht, zwischen den Zeilen zu lesen, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil sie sich sehr vage ausdrückt. Aber das ist das letzte Lebenszeichen von Frauke Liebs. Und für Christos und Karen birgt dieses Gespräch zahlreiche emotionale Schwerpunkte, die sie bis heute bewegen. Auf der einen Seite sind sie sich sicher, dass Frauke ihnen eine versteckte Botschaft hat zukommen lassen, die sie jedoch nicht verstanden haben und über die sie noch immer rätseln. Zum anderen sind sie sicher, dass es sich bei diesem Anruf um einen Abschied gehandelt hat. Sie fürchten, dass Frauke über das Schicksal, das sie ereilen würde, Bescheid wusste. Das ganze Gespräch vermittelt den Eindruck, dass jemand unmittelbar neben ihr steht, jede Antwort genau beobachtet und analysiert. Warum genau das letzte Lebenszeichen von ihr ist, das ist heute ungewiss. Niemand weiß, was den oder die Täter dazu brachte, hier einen Schlussstrich zu setzen. Es gibt zahlreiche Analysen und Interpretationen dieses letzten Gesprächs. Fakt ist jedoch, dass es sich lediglich um ein Gedächtnisprotokoll handelt. Es können weder Tonlage, noch genauer Wortlaut, noch Hintergrundgeräusche oder andere wichtige Dinge, die einen Hinweis geben können, untersucht werden. Das Gedächtnisprotokoll lässt demnach sehr viel Raum für Interpretationen. Allen voran die Tatsache, dass Frauke zu wissen scheint, dass es bald zu Ende sein würde. Allein das schnürt einem einfach wirklich die Kehle zu. Einfach diese Aussage, dieser eine Satz, komm doch nach Hause, das geht nicht, ich lebe noch. Das macht bewusst, dass ihr klar war, dass sie gar nicht mehr nach Hause kommt, dass sie sterben muss. Dann die Tatsache, dass sie nach ihrer Mutter gerufen hat, dreimal. All das ist so zwischen den Zeilen gelesen wirklich ein Hinweis darauf, dass sie mit diesem Gespräch einfach Tschüss sagen wollte, es aber nicht deutlich ausdrücken konnte. Und ja, wie gesagt, also ich finde das ganz, ganz, ganz schwierig. Das ist, das war auch ein Fall, der mich sehr, sehr mitgenommen hat, einfach von der Tatsache, man ist ja sonst auch immer etwas, ich sag mal, fern von dem Opfer, fern von dem Leid. Man bekommt das zwar beschrieben, aber man bekommt es ja nicht live aus Opfersicht mit. Und hier hat man wirklich die Verbindung, die direkte und unmittelbare Verbindung zum Opfer, zur Stimme und zu dieser subtilen Traurigkeit, zu dieser Verzweiflung und eigentlich auch, es vermittelt so ein bisschen diese Müdigkeit, es ist jetzt zu Ende, ich kann nicht mehr, so ein bisschen in die Richtung, das vermittelt das auch irgendwie und es ist jetzt Abschied, es ist jetzt vorbei und das legt einem eine unglaubliche Schwere über, dass man einfach nochmal einen Blick darauf bekommt, wie schlimm das nicht nur für die Opfer ist, die direkten Opfer, sondern auch für die Familien, die das quasi mitkriegen und denen absolut die Hände gebunden sind und die nichts tun können. Also diese Verzweiflung, auch wenn das Gespräch, wie gesagt, ein Gedächtnisprotokoll ist und dieses Gespräch, man hört ja den Tonfall nicht und trotzdem hört man raus, wie tief diese Trauer sitzt. Und das ist einfach, ich kann das nicht beschreiben. Also das ist etwas, was man nicht erleben möchte. Sagen wir es einfach mal so. Ihr letzter Anruf kam laut den Ermittlungen der Polizei aus dem Paderborner Stadtteil Benhauserfeld. Das sind knapp 10 Minuten von dem Pub entfernt, in dem sie zum letzten Mal gesehen wurde. Fortan versiegt jedweder Kontakt zu Frauke. Es gibt keine Nachrichten mehr, keine Anrufe und ihre Spur versiegt völlig. Am 4. Oktober 2006 wird die Leiche der jungen Frau in einem Waldstück von Herbramwald, ca. 20 Kilometer von Paderborn entfernt, gefunden. Ein Jäger entdeckt den toten Körper zufällig fernab aller Wege am sogenannten Totengrund. Die Abgelegenheit der Fundstelle ist dem oder den Mördern zugute gekommen. Die Verwesung ist bereits bis zur Skelettierung fortgeschritten. Sie trägt allerdings immer noch die Kleidung und das Kreuz vom Tag ihres Verschwindens. Ihre Handtasche, ihre silberne Fossilarmbanduhr mit hellblauem Zifferblatt und das Nokia-Handy sowie ihre EC-Karte und ihr Krankenversicherungskärtchen können nicht am Fundort entdeckt werden. So kann in der darauffolgenden Obduktion keine Todesursache mehr festgestellt werden oder es wird keine öffentlich gemacht. Und der Grund dafür ist einfach. In den darauffolgenden Wochen und Monaten führt die Polizei eine groß angelegte Ermittlung durch. Mehr als 700 Akten werden dabei zusammengestellt. Viele der gesammelten Informationen sind aus ermittlungstaktischen Gründen besonders wertvoll. Hier kann, sofern einmal ein Tatverdächtiger festgenommen wird, strategisch vorgegangen werden. Hier kommt das sogenannte Täterwissen zum Einsatz. Die Polizei behält sich also vor, bestimmte Dinge, die ausschließlich der Täter wissen kann, wie zum Beispiel die Todesart, bestimmte Spuren am Körper oder, nicht in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ebenfalls ein übliches Prozedere bei Cold Cases, bei ungelösten Mordfällen. Dies schützt auf der einen Seite vor Trittbrettfahrern, die sich fälschlicherweise zu Straftaten bekennen, die sie nicht begangen haben. Und ja, auch so etwas gibt es. Und sie können sicher sein, dass, wenn entsprechende Informationen bei einem Tatverdächtigen vorhanden sind, die nicht durch öffentliche Quellen zugänglich waren, und dann kann es sein, dass sie den Richtigen vor sich haben oder zumindest jemanden, der mit dem richtigen Täter in irgendeiner Form zu tun hatte oder mit ihm gesprochen hat. Über 1000 Zeugen werden befragt, darunter Familie, Freunde, Bekannte, Online-Bekanntschaften, Mitschüler und viele, viele mehr. Aber keine Spur führt ans Ziel. Der ein oder andere von euch wird auch sicher aufgehorcht haben, als er gehört hat, dass eine SMS von Frauke aus Nieheim bei Höxter gekommen ist. Hier ein kleiner Exkurs für diejenigen unter euch, die mit dem Fall nicht vertraut sind. In Bosseborn, das ist ein Ortsteil von Höxter, wurden im Zeitraum von 2011 bis 2016 zahlreiche Frauen gefangen gehalten, schwer misshandelt und auch getötet. Die Täter sind das Ex-Ehepaar Wilfried und Annika, die die Frauen zu Sklaven machen und ihre perfiden Machtfantasien an ihnen ausleben. Ihre Opfer lernen sie über Kontaktanzeigen kennen. Da die beiden Täter ihren Opfern erlauben, in der Zeit ihrer Gefangenschaft auch bei ihren Familien anzurufen, ging man in manchen Ansätzen davon aus, dass es zwischen den Fällen eventuell eine Parallele gegeben haben könnte. Die Polizei selbst hat eine Verbindung zwischen den Fällen jedoch ausgeschlossen. Zum einen, weil das Ehepaar einen anderen Opfertyp bevorzugt hatte und zum anderen, weil es keine anderen bedeutsamen Spuren gab, die eine unmittelbare Verknüpfung zugelassen haben. Wilfried und Annika suchten ihre Opfer grundsätzlich über Kontaktanzeigen aus. Frauke hatte nie eine aufgegeben und auch auf keine dieser Anzeigen geantwortet. Beim unmittelbaren Vergleich der Handydaten konnte auch keine Übereinstimmung gefunden werden und auch andere forensische Spuren förderten keinen Zusammenhang zutage. Bis heute sucht die Polizei nach sachdienlichen Hinweisen, die wieder Schwung in den Fall bringen könnten. Und ganz, ganz wichtig zu wissen ist hier, dass nach 20 Jahren einige Straftatbestände bereits verjährt sind. Das heißt, dass auch diejenigen, die sich mit ihrer Aussage selbst belasten würden, inzwischen in vielerlei Hinsicht auf der sicheren Seite wären. Und das könnte eventuell die Bereitschaft fördern, dass es Menschen gibt, die Mitwisser sind und sich jetzt zu dieser Tat äußern möchten. Man kann jetzt also quasi straffrei als Mitwisser sein Gewissen erleichtern. Und das gibt manchen neue Hoffnung, dass es irgendwann möglich sein wird, Frauke sowie ihrer Familie die Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, die sie verdient haben, und einen Abschluss zu schaffen für die Hinterbliebenen, die bis heute 20 Jahre später unter quälender Ungewissheit leiden. Ich kann nur sagen, dass dies einer der Fälle war, die mich mit am meisten mitgenommen haben. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass da draußen irgendjemand sein Gewissen erleichtern möchte und ja, dieser Frieden für die Familie und für Frauke irgendwann einkehren wird. Es liegt mir fern, an dieser Stelle nach einer so traurigen Geschichte jetzt noch das Thema zu wechseln, aber es muss leider sein, denn ich möchte euch sehr, sehr gerne darüber informieren, dass tatsächlich jetzt der Vorverkauf meines ersten Buchs angefangen hat. Es war immer mein Traum gewesen, ein Buch zu schreiben und dieser Traum hat sich jetzt erfüllt und das dank euch, denn ihr habt mich dazu motiviert, dass ich mich ransetze und das tue. Ihr habt mich motiviert, das Thema True Crime zu wählen und mein erstes Buch entsprechend mit euch zu teilen. Wie gesagt, der Vorverkauf hat begonnen unter www.verlag-kirschschlager.de, dort unter dem Reiter Shop. Ihr findet das Buch aber auch auf meiner Website www.keinegnadepodcast.com. Dort klickt ihr in den Bereich Literatur und dann einfach auf das Cover. Dann kommt ihr direkt zum Vorverkauf. Das Schöne ist, momentan ist es noch so, dass im Vorverkauf die Exemplare bis zu einer gewissen Verkaufszahl signiert sein werden. Es sind aber auf jeden Fall noch signierte Exemplare da, das weiß ich. Entsprechend möchte ich euch gerne dazu anregen, ein Buch im Vorverkauf zu erwerben, wenn die dann gedruckt sind. Die sind momentan im Druck. Dann werden sie auch auf Amazon zu erwerben sein. Aber wie gesagt, hier habt ihr die Möglichkeit auf ein signiertes Exemplar. Das Ganze wird ein Hardcover mit einem schönen Lesebändchen, also das wird auch richtig schön griffig gestaltet sein. Und je nachdem, wie es bei euch ankommt, also wie die Resonanz ist, werden es vielleicht auch sogar mehrere werden. Ich möchte mich wirklich von Herzen bei euch für eure Unterstützung bedanken. Viele von euch sind von Anfang an, also schon seit einigen Jahren dabei. Das bedeutet mir wirklich unfassbar viel. Ihr wisst, meine Mission ist es, so ein bisschen mehr Verständnis, Liebe, Unterstützung und ja, Selbstwert und auch Selbstreflexion in diese Welt zu bringen. Und all das ist natürlich nur möglich, wenn es jemanden gibt, der diese Nachricht auch empfängt. Und da draußen seid ihr und dafür bin ich sehr dankbar und das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal zum Ausdruck bringen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal.